Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich dir von unserer Sommer-Coaching-Aktion berichten. Vielleicht verfolgst du diesen Podcast schon seit längerem, vielleicht wartest du noch auf den Wink des Universums, mit uns gemeinsam in deine Veränderung zu starten. Denn so viel sei gesagt, die Sommerferien, die sind zwar ein Pflästerchen, aber danach ist die Chance hoch, dass es ähnlich weitergeht wie vorher. Wenn du dir schon seit längerem Gedanken darüber machst, vielleicht mit uns gemeinsam eine Zusammenarbeit zu starten, dann solltest du von unserer Sommeraktion gehört haben. Denn für Starterinnen und Starter, die im Juli oder August mit uns gemeinsam ins Coaching starten, gibt es einen Bonusmonat zusätzlich zu unserer regulären Begleitungszeit von 6 Monaten dazu. Ein normaler Orientierungsprozess, der ist nicht in 2, 3 Wochen gemacht, der ist auch nicht mit 5, 6, 7 Terminen gemacht, sondern der braucht seine Zeit. Der braucht auch seine Zeit, um in dir zu reifen. Und unser Erfahrungswert ist, dass 6 Monate ein guter Rahmen sind, um die ganze Sache reifen zu lassen, deinen Reflexionsprozess und möglicherweise ja auch deinen Cut im Beruf, beziehungsweise den zu planen, der muss ja nicht immer zeitnah erfolgen, sondern vielleicht auch in einem näheren zeitlichen Horizont, und dir das Rüstzeug drauf zu schaffen, dich neu zu bewerben und all die Kenntnisse. Unserer Erfahrung nach sind 6 Monate dafür ein guter Rahmen. Gleichzeitig wird man sich über einen weiteren kostenfreien Begleitmonat durch uns wohl kaum beschweren, denn es ist doch schön, wenn du noch länger Zugang zu unserer fundierten Expertise hast, um deine Fragen und Herausforderungen mit uns zu klären. Das heißt, wenn du mit uns im Juli oder im August starten möchtest, dann schenken wir dir diesen Bonusmonat. Wir wissen ja, im Sommer will man vielleicht auch erstmal entspannen und sich dann langsam Zeit nehmen, sich an diese Reflexionsfragen heranzuwagen. So musst du nicht sofort mit Vollgas bei uns ins Coaching starten, sondern kannst auch erstmal es ganz gesettelt angehen lassen, weil du weißt, ich habe noch einen extra Monat im Rücken. Wenn das für dich interessant ist, dann sichere dir ein Erstgespräch noch im Juni bzw. noch im Juli, damit du von dieser Bonusaktion partizipieren kannst. Informiere dich in einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Dann erfährst du die Rahmenbedingungen und kannst selber erwägen, möchtest du mit uns starten diesen Sommer oder behältst du dir das vor oder möchtest du das vielleicht gar nicht. Jetzt hast du es gehört, wir starten in die heutige Folge und ich wünsche dir viel Spaß damit.
Live auf der Lehramt. Die Lehrerin Katja, die schmunzelt immer wieder so ein bisschen, dass das deutsche Schulsystem mich verloren hat, tatsächlich. Das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber das ist, die ist tief enttäuscht, ja, vom deutschen Schulsystem und dass dieses System mich hat gehen lassen, weil ich glaube wirklich, ich hätte viel bewegen können und hätte es auch gewollt. Aber gut, dann halt nicht, dann sucht sich die Lehrerin, und darüber bin ich auch sehr glücklich, andere Wege.
Live after Lehramt, der Coaching-Podcast. Mit Impulsen für mehr Lebensqualität durch deinen beruflichen Kurswechsel innerhalb, neben oder außerhalb der Schule. Finde und gestalte den Berufsweg, der zu dir passt. Hallo ihr Lieben. Ich sitze hier heute wieder in Begleitung einer Gästin, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Eigentlich hatten wir Anfang 2020 einen relativ kurzen Kontakt, aber seitdem habe ich das Gefühl, wir behalten uns gegenseitig so im Auge, liebe Katja. Und ja, jetzt hat ein aktueller Anlass uns wieder zusammengeführt. Katja, du warst nicht nur Lehrkraft, du bist aktuell Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich würde wagen zu sagen, du bist Aktivistin, die unter anderem diese Woche im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages als solche angehört wurde. Und das will ich zum Anlass nehmen, darüber mehr zu erfahren. Katja, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Und ja, wirklich über Jahre nicht aus den Augen verloren. Ne? Also ich bin auch immer noch, ich kriege auch immer noch deinen Newsletter.
Ja, ich weiß. Wenn deine Praxis Urlaub hat, dann kommt der Auto-Reply und dann sehe ich, Katja hat gerade Urlaub.
Sehr schön, ja, genau.
Genau,
ja,
das ist immer witzig, ja, welche Auto-Replies man alles so kriegt auf den Newsletter. Übrigens auch ganz viele von BeraterInnen vom Agentur für Arbeit. Also, ach, die haben mich auch abonniert, das ist ja spannend.
Ja, cool, naja. Das ist sehr spannend, ja, cool.
Ja, ja, die wissen auch nicht so richtig, wie sie Lehrer beraten sollen, die jetzt auch nicht mehr so wollen. Ah, mal lieber irgendwie den Newsletter von Isabel lesen. Naja, so, Katja, ich glaube, diese Einführung hat schon aufgezeigt, da gibt es einen weiten Bogen an Themen, die wir heute potenziell abdecken können.
Ja.
Ne? Und mir ist auch wichtig, den aktuellen Aufhänger und Anlass unseres Gespräches da auch wirklich zu nutzen. Denn einige Hörerinnen und Hörer haben das vielleicht verfolgt oder ich würde sogar wagen zu sagen, das haben sicherlich viele verfolgt, weil es medial Furore gemacht hat, dass es Honorarkürzungen im Bereich der Psychotherapie gibt, die so ziemlich ad hoc übers Knie gebrochen wurden und die jetzt eine Welle des Widerstandes berechtigtermaßen auch in diesem Berufsstand ausgelöst haben. Und jeder, der schon Patient oder Patientin im Rahmen einer Psychotherapie war, ist da sicherlich drauf aufmerksam geworden und hat sich darüber Gedanken gemacht, oh Mann, wie sehr hat mir das an einem Punkt in meinem Leben geholfen? Und damit gehe ich auch offen um, lasse keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie sehr mir Psychotherapie in meinem Leben weitergeholfen hat. Und von daher betrifft mich dieses Thema, es betrifft ganz viele meiner Kundinnen und Kunden, die ich begleite, natürlich immer unter Einhaltung ethischer Standards, ne? Also wir machen Coaching und keine Therapie. Gleichzeitig gibt es viele Personen, die begleitend Therapie machen und die dann die Synergieeffekte nutzen und das dann auch mit ihren Therapeuten besprechen, was im Coaching passiert, ne? Und sowas. Von daher, ich weiß, wie sehr auch Lehrkräfte von Therapie höchst selbst profitieren und wie sehr Lehrkräfte natürlich auch sekundär mit den Biografien und Schicksalen ihrer Schülerinnen und Schüler in Kontakt kommen und da auch häufig sekundäre Profiteure von KJPs sind oder aber sich bemühen, dass ein Schüler, eine Schülerin entsprechend die Begleitung bekommt.
Hm. Ja. Definitiv,
genau.
Ja.
Und wenn ich es richtig wahrgenommen habe, dann hast du schon als Lehrkraft gleichzeitig die Weiterbildung zur KJP gemacht.
Ah, das ist kompliziert. Genau, ist kompliziert. Mm. Also es ist so, ich habe im Ausschuss ja auch gesagt, dass da habe ich meine Geschichte erzählt und das war wirklich, ich hatte 5 Minuten. Das heißt, es war noch nicht mal die ganze Geschichte. Es war so, dass ich im Bachelor, ich habe Politik und Wirtschaft als Fach gehabt im Bachelor, um dann in den Master of Education zu gehen. Und im Bachelor habe ich meine Rheuma-Diagnose bekommen.
Mhm.
Es war definitiv so, dass ich einfach nicht vor Klassen lange stehen konnte. Ja, ich hatte echt Schmerzen und das war sehr, sehr dramatisch für mich ganz persönlich, einfach weil ich habe schon meine Kuscheltiere unterrichtet. Ja, und das heißt, es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, ich kann den Beruf, für den ich eigentlich gebrannt habe, nicht ausüben. Ja, und meine Mutter hat mir dann gesagt, Mensch, es gab mal sowas, das nannte sich Psychagoge, kannst ja mal gucken. So, und der Psychagoge, also Anna Freud zum Beispiel, war auch ja Lehrerin und hat aber die Kinderpsychotherapie maßgeblich mitentwickelt. Mhm. Und aus diesem Psychagogen ist dann später der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin geworden. Und dann habe ich mich informiert und ein Praktikum gemacht bei einer Psychotherapeutin und war voll begeistert, weil ich gedacht habe, boah, Mensch, was für eine tolle Alternative. Aber, das macht mich ganz persönlich auch sehr betroffen und sehr traurig, es war, da können wir noch einen ganz anderen Podcast zu machen, muss ich gestehen, es war so, dass PädagogInnen diese Ausbildung, also man muss korrekt sagen, Ausbildung machen konnten. Mhm. Nicht in allen Bundesländern. Früher war das in allen Bundesländern. Aber damals, als ich so alt war, da war ich ja ungefähr... Gott, muss ich rechnen, 2013 habe ich angefangen. Die Mathelehrer können jetzt selber rechnen. und da ging das noch. Also Niedersachsen ging das noch, ne? Aber ich brauchte den Master of Education tatsächlich. Und das heißt, ich bin dann in den Master gegangen, hatte so eine Äquivalenzbescheinigung, heißt das also im Sinne von, ja, der Master of Education ist äquivalent zum ersten Staatsexamen. Mhm. Und deswegen durfte ich in diese Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin starten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann Ja, wie das bei Rheuma so ist, chronisch kranke Menschen wissen das jetzt, wenn ich das erzähle, es verändert sich und ich wurde einfach von den Medikamenten her so eingestellt, dass es ging. Also ich habe gemerkt, mir geht es körperlich so, dass vielleicht doch auch der erste Berufswunsch doch irgendwie möglich ist. Und dann habe ich wahnwitzigerweise bin ich dann ins REF gestartet und habe parallel meine Approbationsprüfung gemacht.
Ja,
Also
why
wenn
not?
ich ja genau, wenn ich das Leuten erzähle, dann denken die, bitte was? Ja, also heute würde ich auch sagen, bitte was? Aber ich hatte ja auch, das habe ich auch im Ausschuss
Welche
gesagt.
Antreiber waren da aktiv, Katja?
Also ja, tatsächlich, das ist jetzt gar nicht so ganz so witzig, aber ich hatte ja auch eine Essstörung, also ich habe Magersucht gehabt und viele essgestörte Patientinnen und Patienten, das erlebe ich ja heute als Therapeutin genauso, haben wirklich eine absolute innere Perfektionistin, ja. Und meine Perfektionistin ist sehr krank geworden und hat sich ihre Kontrolle über den eigenen Körper gesucht sozusagen. Und ja, eventuell hat sie sich da dann auch noch mal ausgetobt, aber ich bin tatsächlich Gott sei Dank, weil ich ja, wie gesagt, von meiner eigenen Psychotherapie auch massivst profitiert habe, stabil geblieben und habe diesen Wahnsinn von zwei krassen Prüfungen irgendwie überlebt und geschafft. Parallel haben mein Mann und ich noch ein Haus gekauft und geheiratet, also wunderbar, ne? 2017, 2017 war ein geiles Jahr. So, genau. Und dann hatte ich halt beides. Ich hatte beide Abschlüsse. Also ich hatte das zweite Staatsexamen, ich hatte die Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich habe immer gedacht, Mensch, sowas wie mich, das kann doch das deutsche Schulsystem total gut gebrauchen. Und dann kam natürlich, das kennst du ja selber, kenne ja auch deine Geschichte, da kam natürlich die Planstelle in der Schule, ne? Die Lebenszeitverbeamtung als chronisch Kranke, denkt man natürlich, ja, Jackpot, jetzt wird das Leben schön. Und dann habe ich erstmal mich auch wirklich toll selbst verwirklichen können in Schule. Ich war im Schulvorstand, ich war Fachbereichsleitung, ich habe zwei Klassen geführt und es hat mir auch mit den Schülerinnen und Schülern, das kann ich wirklich, also ich treffe mich immer noch mit meiner ersten Klasse einmal im Jahr in meinem Garten. Ja, und es hat mir, also mit den Schülerinnen und Schülern, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, also aber mit den Strukturen des deutschen Schulsystems jetzt nicht so. Und jetzt kommst du langsam ins Spiel, weil tatsächlich habe ich dann, das werde ich auch nie vergessen, ich habe dann gedacht, ja, weil ich ja also vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht habe, Mensch, das deutsche Schulsystem, das kann mich gut gebrauchen, habe ich gedacht, gehst du doch mal in die Schulleitung und versuchst das mal, ne? Und dann gab es Ausschreibungen für zwei Konrektoren. Stellen und dann, ja, du weißt das, da muss man so ein Assessment Center durchlaufen im Prinzip, was auch nicht verkehrt ist, das kann ich nicht sagen, ne? Also es war definitiv ein schon sehr realistischer Tag einer Schulleitung oder eines Bestandteils einer Schulleitung. Aber die beiden, also der Herr und die Dame, die mich da zur Sau gemacht haben, kann ich nicht anders formulieren. Ja, die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich danach keinen Bock mehr auf das deutsche Schulsystem hatte. Und ich werde das nie vergessen. Also merkt man gar nicht, ne?
Nach
Ich bin
diesem einen Tag, diesem Assessment
ja,
Center.
genau, weil die haben mich, also wer in Schule ist, der weiß, ne? Man wird dann so bewertet und dann kriegt man irgendwie A, B, C, D, E, glaube ich, Bewertung. Und sie haben mir, obwohl ich mein zweites Staatsexamen mit 1,4 bestanden habe, haben sie mir wirklich die kurz vor durchgefallen Note gegeben. Was, wenn, ne, wenn man im Schulsystem tätig ist, dann weiß man, dann ist man erstmal ruhig gestellt für die nächsten, ich glaube, es ist 1 oder 2 Jahre. Ja, dann darf man es wieder versuchen. So. Und ja, du hast angekündigt, ich bin Aktivistin. Ja, vielleicht hat sie da schon erstmal aufgeflammt, dass ich gedacht habe, weißt du was, macht euren Scheiß alleine. Ich habe auch noch eine Approbation im Hintergrund. Dann gehe ich. Ja, und dann darf das deutsche Schulsystem gerne auf mich verzichten. Und dann hatten wir ja eine Sitzung, wir
Ja,
beide.
genau. Eine Sitzung
Und
und trotzdem
eine
bist du
Sitzung.
so präsent in in meinem Feed sowieso, in meinem Insta-Feed. Aber ich erinnere mich wirklich häufig.
Ja, und das war also, und ich meine das auch wirklich ganz ernst, und das zeigt vielleicht auch, dass eine Sitzung Coaching manchmal das Zünglein einer Waage sein kann und manchmal sehr hilfreich sein kann. Und das möchte ich an dieser Stelle echt auch wirklich sagen. Natürlich war zu 80% war meine Entscheidung schon gefallen, dass ich gehe. Aber du hattest da so ein Tool, musst du gleich nochmal sagen, wie das...
Ja, ich nenne das Ressourcenhürdenbilanz und das ist heute auch noch im Einsatz, definitiv.
Ja, voll gut, ja genau. Und das war irgendwie so, dass man, ne, dass du da so Aussagen hattest und das musste ich dann irgendwie bepunkten. Und das habe ich dann ganz, ne, ganz ehrlich mit mir selbst auch gemacht. Und das war, also das war so eindeutig, was da rausgekommen ist, dass ich gedacht habe, ey, komm, du hast doch nichts zu verlieren, ja. Und ja, und dann bin ich auch damals sehr hochdramatisch, weil da hatte ich tatsächlich, ach Gott, ja, wir kommen vom Hölzchen zum Stöckchen, aber ich versuch's kurz zu machen. Ich war da in meiner ersten Kinderwunschbehandlung mit meinem Mann. Und es ist so, dass mein Mann, ich bin ja privat versichert, der Verursacher ist.
Nennt sich im Krankenkassenjargon, nennt sich das so, ja?
Ja, genau, das ist ganz dramatisch, weil das macht natürlich auch was mit Beziehung und so weiter. Und ich bin sehr stolz auf meinen Mann, dass der mir, oder ich merke, dass das mich sehr auch emotional macht tatsächlich, dass der mir in Anführungsstrichen erlaubt, ja, dass ich darüber ganz offen reden darf. Weil das ist wirklich was Besonderes und auch, ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt, weil ich es im Ausschuss schon gesagt habe, was ich jetzt für mich selber machen möchte. Ich möchte gerne für Entstigmatisierung stehen. Ja, also eigentlich ja Entstigmatisierung für Leid im Leben. Ja, wir erleben das doch alle und wir sind nun mal nicht, weiß ich nicht, die mega schlanken Damen und Herren, die ein geiles Leben haben auf Instagram. Das sind wir nicht. Wir sind Menschen und wir erfahren Leid. Ja, und vielleicht sollten wir darüber mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und auch darüber sprechen, dass das Leben nun mal kein Ponyhof ist, es sei denn, man hat einen so ungefähr. Ja. Und also tatsächlich war ich, es war sehr zeitlich sehr eng getaktet, dadurch, dass mein Mann, wie gesagt, der Verursacher dieser ganzen Geschichte ist, ist ein schlimmes Wort tatsächlich, macht ganz viel mit einem Menschen. Und ich aber zu dem Zeitpunkt ja zumindest noch beihilfeberechtigt war, weil so eine Kinderwunschbehandlung kostet Schweinegeld, ja, habe ich das mitgenommen und habe gedacht, okay, komm, dadurch, dass ich sowieso schon, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es aufgeschrieben irgendwo, mein Mann und ich wollen da auch noch auf, also wollen da auch YouTube-Videos zu machen, einfach um das, ja, wie gesagt, um zu entstigmatisieren. Und da haben wir einen Zuschuss bekommen von der Beihilfe bei der ersten Kinderwunschbehandlung und die wollte ich mitnehmen. Und das heißt, ich war noch auf Lebenszeit verbeamtet, also ich war noch auf Widerruf verbeamtet, dann kam... Gerade in dem Zeitraum hatte ich meinen letzten Besuch und war für ein paar Tage war ich auf Lebenszeit verbeamtet, war aber schon klar, ich gehe. Ja, so. Und dann habe ich am 1. April 2020 meine Praxis eröffnet, hatte meinen Kassensitz bekommen. Auch das ist eine lange Geschichte. Und dann bin ich aus dem Schuldienst raus, habe meine Entlassung beantragt, freue mich über Altersgeld. Du kennst das Thema, in Niedersachsen gibt es das, Gott sei Dank.
In NRW übrigens, falls es noch keiner mitgekriegt hat, ab 2027 wird es eingeführt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Ja, ich habe das durch dein Newsletter oder irgendwo habe ich es von dir mitgekriegt und habe mich auch tatsächlich auch gefreut für die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, weil das ist so, weil ich das nachvollziehen kann. Wenn man eben, ja, ich habe das Glück dieser Approbation und das ist natürlich, also im Prinzip bin ich ja von der einen Lebenszeitverbeamtung in ein anderes sicheres System gewechselt. Das muss man auch einfach deutlich sagen. Ne? So ein Kassensitz, das ist, ja, den kriegt man, ne? Man hat eine lebenslange Arztnummer, man hat eine Betriebsstättennummer und wenn man sich an alle Regeln hält, dann ist man, dann hat man schon eine sichere Bank. Das muss man schon sagen. Ja, also genau. Das heißt, ich bin von einem vom Regen in die Traufe? Nein, so ganz nicht, weil tatsächlich ganz am Anfang habe ich mich wirklich ganz und gar auf meine Praxis konzentriert und das war auch richtig so, dass ich das gemacht habe. Und da habe ich immer meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gesagt, ich habe mehr Zeit, mehr Geld, mehr Spaß. Das ist jetzt anders, nicht wegen der Kürzung, aber ich arbeite rund um die Uhr, weil ein Kind habe ich immer noch nicht. Auch die zweite Kinderwunschbehandlung ist gescheitert, sehr dramatisch. Kann man sich anhören, das Eingangsstatement. Und Ja, tatsächlich ist so dieser unerfüllte Kinderwunsch mit einer der Hauptantreiber für meinen ganzen Aktionismus. Ja, weil wenn man keine Kinder in die Welt setzen kann, die vielleicht was Gutes für diese Welt bewegen, dann sucht man sich vielleicht was anderes. Und ich habe meinen Beruf, ja, meine Patientinnen und Patienten und vielleicht auch ein Stück weit meine Selbstverwirklichung, das mag ich gar nicht ausschließen, gewählt, um was zu bewegen.
Ja. Und du sagst das mit so einer Klarheit, aus der hervorgeht, wie enorm reflektiert du natürlich dadurch bist, dass du in diesem, dadurch, dass du diesen Beruf ausübst. Genau. Und wahrscheinlich all diese Selbsterfahrungen gemacht hast im Rahmen der Ausbildung und deswegen deine Muster sehr gut kennst.
Ja, also tatsächlich, also auf Instagram wäre das, also ich weiß, ich muss das, glaube ich, 5000 Mal erklären, bis man das versteht. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Podcast-Firma, weil, ne, wenn ich was mache, dann mache ich es ja professionell. Und die hatte meinte auch so, ah, ich habe das mit dieser Reise Katja und der Unternehmerin Katja und so, das habe ich alles noch nicht so ganz verstanden. Und tatsächlich, das innere Team ist eine Technik. Jede Therapieschule hat so eine Anteilstechnik im Prinzip, ne? Also, dass man sagt, jeder Mensch, also ja, zu Hause bin ich nicht die Therapeutin, ne? Da würde mein Mann mir einen husten, wenn ich zu Hause die Therapeutin wäre. Und also jedes Therapieverfahren hat so eine Anteilstechnik. Und ich nenne es sehr bewusst inneres Team, weil ich habe weder eine schematherapeutische Ausbildung, was eher verhaltenstherapeutisch angehaucht ist, noch habe ich eine sogenannte Ego-State-Therapie-Ausbildung, was eher tiefenpsychologisch angehaucht ist. Ich nutze das innere Team, weil ich es meiner eigenen Therapie kennenlernen durfte, weil ich es in meinen Behandlungen, seit ich denken kann, anwende und weil ich es tatsächlich auch, ich bin auch sehr viel in der Aus- und Weiterbildung von PsychotherapeutInnen tätig, weil ich es selber auch vermittle. Ja, und da habe ich so, das ist so das Konzept dahinter, weil das kann ich im Schlaf. Ja, also man kann mich wecken und fragen, was sagt denn die Umwelt Katja dazu, ja, dann sage ich, das sagt die dazu, ja. Und das ist das, was ich gerne transportieren möchte, einfach weil ich weiß, das kann auch ganz witzig werden, ne? So, und deswegen habe ich auf Instagram schon mal so ein bisschen diese unterschiedlichen Anteile, die ich in mir selber wahrgenommen habe und wahrnehme, vorgestellt. Und ja, das heißt, wenn ich von bestimmten Katjas spreche, dann bin ich nicht schwer psychisch krank, weil tatsächlich ja, das muss man sehr deutlich sagen, ne? Also, dass Menschen mit einer sogenannten dissoziativen Identitätsstörung, die haben ja tatsächlich hochdramatisch aufgrund von Trauma ausgelöste verschiedene Persönlichkeiten, ja. Und da gibt es insofern Parallelen, als dass man zumindest bei der Ego-State-Therapie, da weiß ich es ganz sicher, dass man das auch nutzt, diese Behandlungstechnik, um zu versuchen zu reintegrieren und solche Geschichten. Aber nein, das bin ich nicht. Also das, ne, das wäre, glaube ich, auch sonst sehr fatal. Da gibt es insofern von der Behandlungstechnik Parallelen. Ja.
Ja, das innere Team nutze ich auch gerne. Also das ist nicht nur rein dem therapeutischen Kontext vorbehalten.
Nee,
Das ist auch im
genau. Nee, nee.
Coaching.
Ja,
Also
Schulz
wird
von Thun, ne? Schulz von
absolut
Thun.
Schulz von
Ja.
Thun. Vier Ohren, vier Schnäbel,
Ja.
vier Ohren. Das kennt irgendwie jeder, ne? Genau.
Ja.
Und da ich gerade jetzt eine Ausbildung zum Mastercoach und zur Supervisorin mache,
Ah, toll.
mit einem hypnosystemischen Schwerpunkt
Ah,
und
cool.
Transaktionsanalyse und Internal Family System, ist meine momentane Herangehensweise eher das Seitenmodell von Gunther Schmidt, mit dem der in der Hypnosystemik arbeitet. Aber eben, genau, du hast gerade gesagt, verschiedene Schulen haben verschiedene Angebote, mit Anteilen zu
Ja.
arbeiten. So, genau.
Ja.
Okay. Und du hast gesagt, du hast einen Insta-Kanal. Da haben jetzt einige vielleicht schon überlegt, wer mag das sein? Wo finde ich die? Katja heißt sie, aber wie finde ich diese Dame? Magst du mal sagen,
Ja,
wie der heißt?
der nennt sich die Frau in Orange.
Die
Und
Frau in
jetzt kommt,
Orange.
und genau, und jetzt kommt ganz auf die Frage, warum denn die Frau in Orange? Soll ich es erklären?
Bitte. Ich habe mich
Ja.
auch schon gefragt.
Ja, also ich finde es auch da tatsächlich, also so mehrere auf mehreren Ebenen finde ich das, bin ich sehr froh, dass es die Frau in Orange geworden ist, muss ich sagen. Und zwar bei meiner ersten Rede, als die Honorarkürzungen kamen, da hatte ich eine orangene Jacke an. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir die denn extra für die Demo gekauft habe oder für die Kundgebung. Und ich sagte, nee, habe ich nicht. Und habe das dann auch tatsächlich vor den, ich glaube, wir waren tatsächlich fast 1000 Menschen da, habe dann auch gesagt, nee, ich habe eine orangene Jacke an, weil ich bin im Zonta Club Hildesheim. Also Zonta ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen, die sich einfach einsetzen für Frauen, ja, für Frauenrechte auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und Zonta hat ein Projekt, das nennt sich Zonta Says No zu Gewalt gegen Frauen. Und da haben wir in Hildesheim einen Orange Walk organisiert gehabt. Irgendwann mal, ich glaube das Jahr davor oder so. Und ich habe gedacht, ja gut, okay, Orange Walk, brauchst eine orangene Jacke. So, und dann habe ich diese orangene Jacke angezogen. Und ja, und dann kam am Montagmorgen nach dieser Demo, kam eine Kollegin zu mir, die hier auch mit in der Praxis ist. Das ist eine Erwachsenentherapeutin. Und die hat mir, ich hatte keine Zeit und sie auch nicht, weil ne, Patienten standen vor der Tür. Aber sie meinte so, ich wollte dir nur eine Rückmeldung geben von irgendwie einem Freund, Ehemann, weiß ich nicht. Die Frau in Orange, die war gut. So. Und ja, Achtung, es wird noch witziger, weil ich finde es wirklich ein bisschen witzig. Was habe ich, also, und dann ging das ja weiter mit den Protesten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann, also ich habe immer noch, also ich habe wirklich Schlafstörungen, wenn viel los ist und so. Und ich arbeite dann immer, wenn ich nicht schlafen kann, weil man, ne, also aus Schlafhygienegründen wissen wir ja, wir sollen nicht versuchen, uns zu quälen, sondern aufstehen und was machen. Und ich habe dann, die KI gefragt, KI, sag mal, der Name, die Frau in Orange, hat das Potenzial.
Je nachdem, man, welche KI du fragst. Sehr gute Frage, Katja. Auf jeden Fall.
Ja, genau. Danke. Siehst du, wunderbar, Isabel. Du kannst den Sprech wunderbar wiedergeben. Also, es endete so ungefähr in Weltherrschaft. Also, wunderbar. Ja, ja. Super. Aber tatsächlich habe ich dann, also, ich habe ja auch einen Management-Master, ne? Also, die eine Politikerin im Ausschuss, das hat mir mein Mann gesteckt, die hat sich wohl umgedreht, als ich dann mal wieder gesagt habe, ich habe ja auch das und das studiert, hat sie sich wohl etwas säuerlich umgedreht zu ihrem Mitarbeiter und hat gesagt, ah, die Frau war ja aber auch alles, ne? Ja, sorry, habe halt viele Ausbildungen gemacht, habe halt Zeit. Ja, auf jeden Fall habe ich Management Master, Master of Business Administration, hört sich doch auch geil an, ne? Und deswegen weiß ich einfach, okay, du musst rechtlich auf der sicheren Seite sein. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe den Namen einfach mal gesichert. Ja, also ist jetzt eine eingetragene Marke, kann mir keiner mehr wegnehmen, finde ich super. Und dann ist das so weiter gewachsen oder beziehungsweise wächst es. Ne? Ich habe immer noch, also die Reichweite ist überschaubar. Noch kann ich alle Anfragen selber beantworten. Es macht auch einfach Spaß. Ja, es macht wirklich, also es macht Spaß. Und mal gucken, wo sich das so hin entwickelt. Ja, genau.
Super, freut mich für dich. Und das behalte ich auch weiterhin mit großer Neugier im Auge. Und die Farbe Orange, Farbpsychologe, steht die ja auch für Neugier und Lebensfreude. Also, ne? So, wenn so
total,
eine, so ein Logo.
Total. Und das Witzige ist, es gab irgendwann mal Monate vorher gab es ein Foto von mir auch in irgendeinem Orangeton. Und da haben mir wirklich unfassbar viele Bekannte und Freunde auf WhatsApp gesagt, oh, die steht dir aber gut. Ja, also ich habe einfach Glück, dass die Farbe mir auch noch steht. Super.
Sehr schön, sehr schön. Ich würde dich gerne fragen, Katja, du hast ja nun die Doppelsicht als Pädagogin und als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hast rein berufsformal, so jetzt bist du nicht mehr Lehrerin, bist aber schon seit Jahren Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Man sagt ja so, spätestens seit Corona hat die Mental Health von Kindern und Jugendlichen eine Talfahrt angenommen. Wer weiß, ob es vielleicht vorher schon so war. Wie sind denn deine Beobachtungen in deiner doppelten und im Grunde ja dreifachen und wer weiß wie vielfachen Qualifikation auf Kinder und Jugendliche und ihre Situation?
Also tatsächlich ist es so, dass wirklich die Entwicklung dramatisch ist und das ist gar nicht nur meine alleinige Sicht. Ja, ich sehe das hier in der Praxis wirklich tagtäglich, wenn ich die sogenannten Störungsmodelle bespreche. Was ist ein Störungsmodell? Ein Störungsmodell ist sozusagen meine Idee, meine Erklärung für die vorhandene psychische Erkrankung. Ja, in der Verhaltenstherapie machen wir das so. Und ich bespreche das immer sehr ausführlich mit meinen Patientinnen und Patienten, einfach damit die, ne, ich denke immer, also was heißt ich denke, ich weiß einfach, Erklärung ist Macht auch manchmal, ne, zu wissen, warum Ja, und auch der erste Schritt in Richtung, okay, das ist jetzt so, manche Dinge kann ich nicht ändern, aber ich kann den Umgang damit ändern. Ja, und das ist sehr verhaltenstherapeutisch gedacht, das weiß ich. Und da ist es halt tatsächlich so, dass ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber in unfassbar vielen Störungsmodellen ist die Corona-Pandemie ein Auslöser. Ja, also es ist seltenst, auch das muss man korrekterweise fachlich einordnen, es ist seltenst, ist es so, dass es nur einen Auslöser gibt. Ja, es sei denn zum Beispiel, ich habe eine Traumafolgestörung, dann ist es so, dass, also davon habe ich ja auch im Ausschuss gesprochen, dass ich tatsächlich etwas sehr Traumatisches erlebt habe im Rahmen der zweiten Kinderwunschbehandlung. Das wäre dann ein Auslöser für zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber bei vielen und bei den meisten psychischen Erkrankungen ist es einfach so, wir haben nicht nur einen Auslöser, sondern wir haben, das nennt sich multimodal, verschiedene Auslöser. Ja. Und da ist Corona wirklich, weit über die Hälfte gehört dazu tatsächlich. Und es ist so das ist jetzt tatsächlich meine Wahrnehmung, es wird immer schlimmer. Aber Studien haben auch schon gezeigt, dass die Corona-Pandemie gerade bei Kindern und Jugendlichen wirklich unfassbar viel Schaden angerichtet hat. Und ich möchte da nicht auf die Politik einhauen. Ja, ich bin ja nun mal auch vom Grundberuf Politiklehrerin und Politik Katja, ne, ihr habt ja die verschiedenen Anteile. Politik Katja nimmt da tatsächlich die Politik auch in Schutz, ja, weil es ist einfach, hinterher zu sagen, ach, man hätte doch das und das. Ja, das wusste aber zu diesem Zeitpunkt keiner. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Politiker, jede Politikerin in dieser Situation wirklich versucht hat, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Ja, und das ist meine Politik Katja, und Politik Katja ist absolut neutral. Ja, absolut neutral in allen politischen Haltungen, weil wenn jetzt hier Politiklehrerinnen und Politiklehrer zuhören, dann wissen sie, es gibt den Bottelsbacher Konsens, ja, und der besagt nun mal, dass wir Dinge, die in Gesellschaft, ich kann ihn nicht mehr ganz auswendig, ist schon so lange her, aber dass Dinge, die einfach kontrovers diskutiert werden, in der Gesellschaft auch wirklich kontrovers dargestellt werden müssen. Und das hat sie sehr verinnerlicht, dieser Anteil. Ja, genau.
Okay, du sagtest gerade, Corona ist einer der multimodalen Auslöser
Ja.
von Störungen.
Ja.
Über welche Störungsbilder sprechen wir hier? Also was sind
Also wirklich
die Dinge,
alles,
die du
alles.
begleitest? Und
Ja.
quantitativ, was ist am häufigsten?
Ah, das ist, also da, ja, da müsste, also das weiß ich nicht aus dem Kopf, kann tatsächlich, also von meiner, also es ist alles, ja, also in meiner Praxis nehme ich definitiv, also Angststörungen, Depressionen, Störungen des Sozialverhaltens, also sowohl internale, also nach innen gerichtete Störungen, wie zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen, aber auch externe Störungen, also wie zum Beispiel eine Störung des Sozialverhaltens. Also es geht wirklich, oder auch Essstörungen, was wieder mehr internal wäre, ne? Also das alles durch die Bank weg, weil man jetzt nicht sagen kann, ach Mensch, Corona, das löst immer Angststörungen aus. Nee, so ist es halt nicht, ne? Das ist also, das ist zu kurz gedacht. Ja, und das ist auch tatsächlich den Vorwurf, den ich dann wiederum an die Politik mache, dass die Arbeit, die wir PsychotherapeutInnen tagtäglich leisten, und da nehme ich die Erwachsenentherapeutin auf jeden Fall mit rein, ist völlig Wumpe, ob jetzt Kinder und Jugendliche oder Erwachsene, die Arbeit, die wir jeden Tag leisten, ja, im Umgang mit schwerst psychisch kranken Menschen, die wird nicht angemessen honoriert, das muss man wirklich sagen. Also, und dann mit den Kürzungen dazu, das macht die Therapeutin in mir unfassbar wütend. Naja, unter Wut, das wissen wir, liegt ja ganz oft auch eine andere Emotion, und ich mache mich traurig. Es macht mich wirklich unfassbar traurig. Also Wut ist ein Treiber, ja, deswegen bin ich so laut und hat sich Protest Katja entwickelt, ja, als Auslöser der 11.3. Aber es macht die Therapeutin in mir unfassbar traurig, dass das nicht gesehen wird, ja. Also es wird viel gelabert von Seiten der Politik. Man müsste doch, und im Koalitionsvertrag steht auch eine ganze Menge, man müsste doch, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum da nicht vernünftig investiert wird, weil da spricht dann jetzt wieder die Unternehmerin aus mir raus, ja. Der Return on Invest, was heißt das? Also das, was ich reingebe ins System Psychotherapie, ja, in die ambulante Psychotherapie. Ein Euro, ja, ein Euro bringt, Und das haben auch wiederum Studien ergeben, 3 bis 5 Euro in Return, also zurück in der Wirtschaft. Und ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, da muss ich jetzt, und das ist dann jetzt nicht Politik, Katja, die spricht, sondern das sind alle anderen Anteile, da muss ich tatsächlich die CDU sehr, sehr direkt, also die Bundes-CDU sehr direkt adressieren, die sich da absolut dagegen stellt. Ja, also das ist das BMG, also das Bundesgesundheitsministerium wird im Moment von der CDU besetzt. Mhm. Ja, und es ist das Bundesgesundheitsministerium, was den Beschluss vom 11.3. mit der Honorarkürzung nicht beanstandet hat, obwohl sie die Rechtsaufsicht haben. Ja, sie schieben es die ganze Zeit auf die Selbstverwaltung, aber sie haben die Rechtsaufsicht. Das heißt, sie hätten Möglichkeiten. Es ist das Bundesgesundheitsministerium, also unter Führung der CDU, was das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz mit auf den Weg gebracht hat, was im schlimmsten Fall. Und da sind sich die Berufsverbände, und das will schon was heißen, ausnahmsweise mal einig, im schlimmsten Fall zu -25% Honorareinbußen führen kann. Ja, also es ist wirklich dramatisch, also die Zukunft. Und deswegen bin ich auch so wütend, so traurig, weil ich einfach weiß, es ist also wirklich saugefährlich, was da passiert mit diesem Berufsstand, ja, der eine unfassbar wichtige Arbeit leistet, der Wirtschaft was bringt. Wir sind Mittelstand, ja, wir müssten eigentlich wirklich gestärkt werden und das Gegenteil passiert, ja.
Ja. Und das, ich sehe das auch als du sagtest, Trauer ist eine Emotion. Ja, ich sehe das auch als Wertschätzungsthema, ne? Also, was ist uns als Gesellschaft die Arbeit von PsychotherapeutInnen wert? Jeder hat vielleicht einen Angehörigen oder war selber schon Patient in Psychotherapie oder kennt jemanden, der von Psychotherapie profitiert hat und weiß, was das für dessen Leben verändert hat.
Richtig.
Und du hast es gerade monetär beziffert. Ja, 1 Euro schmeißt du rein und 5 kommen hinten potenziell raus. Naja, das bedeutet im Endeffekt, das beeinflusst Lebenswege. Kann diese Person in ihrem weiteren Leben partizipieren, noch einen selbstwirksamen Beitrag leisten? Ja. Oder rein finanziell gesprochen, und das tut dem Ganzen natürlich jetzt überhaupt nicht, wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht, aber rein finanziell gesprochen wird diese Person zum Kostenfaktor, weil 1000 Folgeerkrankungen auftreten.
Ja, und das ist ja auch das, was ich im Ausschuss gesagt habe, ja. Also ich habe tatsächlich einen Suizidversuch hinter mir, und wir brauchen nicht darüber sprechen, ja, dass, also wenn ich nicht mehr im Leben wäre, um es mal ganz hart auszudrücken, ja, dann würde ich heute nicht Spitzensteuer sein. Bezahlen. Mhm. Ja, und würde heute nicht dafür sorgen. Und das kann ich ja, also da könnte ich könnte mal anfangen, darüber eine Statistik zu führen, aber leider keine Zeit. Ja, aber also da kann ich auch nur von mir sprechen, aber die Erwachsenentherapeuten können das aus ihrer Perspektive genauso. Ich bringe Jugendliche in Ausbildung. Ich sorge dafür, dass Jugendliche überhaupt weiterleben. Ja, also ich rette wirklich Leben Leben im Sinne von, dass die Menschen weiterleben. Aber ich rette auch Biografien. Ja. Mhm. Und tatsächlich ist es einfach so, Psychotherapie ist absolut präventiv. Ja. Im Sinne, also gerade auch ambulante Psychotherapie ist absolut präventiv, weil wenn ich nicht ausreichend behandle, egal welche psychische Erkrankung, was folgt denn dann? Dann haben wir Chronifizierung, dann haben wir im schlimmsten Fall natürlich den Tod, aber auch stationäre Behandlungen. Ja, und dass die um ein Vielfaches teurer sind als eine ambulante Psychotherapie, ist doch klar. Ja. Und das ist nicht zu verstehen. Es ist nicht zu verstehen. Und da muss ich auch sagen, ich bin da sehr froh, dass die Länder, ja, und da auch die CDU-geführten Länder, ne, da kommt Politik halt ja wieder durch, ne, die da durchaus auch sagen möchte, dass es durchaus auch Abgeordnete und Menschen in der CDU gibt, die das ganz genauso sehen wie ich jetzt hier in diesem Fall. Und alle, also die Länder haben Stellung bezogen und haben gesagt, sie können leider kein, also das Gesetz, was da jetzt kommen soll, ist leider kein zustimmungspflichtiges Gesetz aus dem Bundesrat heraus. Das heißt, sie können es nicht blockieren, aber sie können Einspruch erheben. Mhm. Und für den Bereich der Psychotherapie haben das die Länder geschlossen gemacht. Ja. Mhm. Und das will auch schon mal was heißen. Ja, und das heißt tatsächlich, was ist da jetzt meine Hoffnung? Also, das wird jetzt sehr berufspolitisch mit Kosten und lauter Begriffen, ne, die ich nicht, also ich versuche es mal abzukürzen und zu sagen, meine Hoffnung ist, dass diese ganze Protestbewegung und natürlich auch mein ganz persönlicher Einsatz, dass das im besten Fall wird die Psychotherapie von allem ausgenommen. Das wäre, ja, Best-Case-Szenario sozusagen. Worst-Case ist, das hat alles nichts gebracht. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, also das mag ich nicht glauben, weil wenn ich das glauben würde, dann würde ich nicht mehr weitermachen und das wäre ungünstig. Ja, aber tatsächlich hoffe ich zumindest auf einen gesunden Mittelweg, wobei gesund ist auch wieder relativ, ne, weil eigentlich wir müssten komplett raus aus diesem Scheißgesetz, ja, also komplett raus im Sinne von, lasst es bitte so, wie es ist und kümmert euch endlich mal um eine anständige Berechnung, weil die Berechnung ist völlig für den Arsch, Entschuldigung, ja,
wir piepsen hier nichts, das ja, können wir, die Leute wir, ab. Wir,
ja, Achtung, liebe Leute, ich habe auch so ein Pro, ich habe so eine Proleten-Katja und eine Proleten-Katja, die ist die nutzt auch gerne Schimpfwörter und trainiert sich gerade an, keine Geschlechtsteile und keine Tiere zu beleidigen.
Das mag der Algorithmus nicht, wenn man Geschlechtsteile benennt.
Nee, ich mag das. Ja, weißt du, Feministin Katja, ne, habe ich ja auch, ein Feministin Katja, also die feministischen Anteil. Feministin Katja hat Proleten Katja gesagt, das geht so nicht, das macht man nicht. Ja, also ich unterhalte mich dann durchaus auch sehr mit meinem eigenen inneren Team. So, ne? Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das war Proleten Katja, manchmal kommt sie raus. Es müsste halt wirklich vernünftig berechnet werden. Aber erstmal wäre ich ja schon dankbar, wenn wir aus diesem Gesetz komplett rausfallen würden. Das wäre das Allerbeste. Aber ich sag mal so, alles ist besser als der Scheiß, der da jetzt kommen soll.
Okay. Ja, und das heißt, ja, ich verstehe, da sind auch andere Berufsstände von betroffen. Ja, weil das
ganz dramatisch.
Welche Berufsgruppen sind davon?
Alle.
Also alle wirklich, therapeutischen?
Ja, also tatsächlich auch die niedergelassenen Ärzte, ja, oder Ärztinnen. Also also dieses, ja, Achtung, ruhig bleiben, nicht aufregen.
Welche Katja muss jetzt gechannelt werden?
Die achtsame Katja tatsächlich. Okay. Und zwar dieses Gesetz, das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, auch ein geiler Name, ne? Das ist tatsächlich also eine völlig falsche Benennung, ja, weil warum bleiben die Beiträge stabil durch dieses Gesetz? Weil an allen Ecken und Enden gespart wird, ja. Und da kann Frau Wagen das noch so nett formulieren, es ist so, es wird gespart. Das bedeutet also, ja, kurzfristig, ja, und als Verhaltenstherapeutin arbeite ich sehr viel mit kurzfristigen und langfristigen Konsequenzen. Ne? Grüße gehen raus an Frau Wagen. Das bedeutet, kurzfristig sind die Beiträge stabil, aber langfristig wird es zu einer Verknappung der Versorgung sorgen. Ja, und da sind sich auch wieder, und das will auch wieder was heißen. Also ganz ehrlich, wenn sich sämtliche Interessen, Berufsverbände, KVen, also kassenärztliche Vereinigung und so weiter, wenn die sich alle einig sind, ja, da muss ich doch mein Gehirn mal einschalten. Und ich würde behaupten, wenn man es bis ins Bundesministerium geschafft hat, dann hat man eins, ja, und ist auch nicht ganz doof. Also Politik, Katja, schüttelt da auch echt ganz viel mit dem Kopf, ja, so. Und das nicht nachzuvollziehen. Und gerade, ja, und viele wissen das vielleicht nicht, deswegen sage ich es nochmal, im Koalitionsvertrag steht drin, dass die, weil eigentlich sind die Menschen ja auch schlau, die diesen Vertrag da aufgesetzt haben. Da steht drin, dass die ambulante Versorgung, also so völlig Wumpe, welche, ne, also Ärzte, Psychotherapeutinnen und so weiter, die ambulante Versorgung soll gestärkt werden. Ja, und was jetzt passiert, ist eine absolute Schwächung der ambulanten Versorgung. Und ich habe es im Ausschuss gesagt und ich wiederhole es noch gerne an jeder Stelle nochmal. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, und ich glaube, da werden mir viele zustimmen, die ambulante Versorgung sorgt, egal ob ich psychisch oder körperlich krank bin, für ein würdevolles Leben. Ja, nehmen wir das Beispiel, weiß ich nicht, Grippe. Ja, ich habe eine Grippe und wo gehe ich hin? Zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin. Und dann werde ich versorgt mit Antibiotika oder was auch immer. Ich bin kein Arzt, aber wahrscheinlich ist es falsch, ich weiß nicht. Und dann komme ich
genau,
nach Hause.
Bei bakteriellen Dingen,
genau.
Ne?
Ja,
also
ja,
nicht
genau.
Bei Grippe,
ja, ja.
Die wäre ja viral.
Ja, nicht bei Grippe. Ja, naja, okay. Gut, dann kriege ich irgendwas verschrieben, dass es mir besser geht. Und dann kann ich mein Leben würdevoll weiterleben. Mhm. Ja, und deswegen für mich wird da wirklich an einem würdevollen Leben massiv gespart. Und wir waren, also da kann ich jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir waren alle schon mal krank. Ja, krank waren wir alle schon mal. Das heißt, da braucht jeder nur mal überlegen. Und ich mache mir da wirklich auch Sorgen um unsere Demokratie. Wenn das so massivst abgebaut wird, ja, wir gucken uns mal das Gesundheitssystem in den USA an, ja, wollen wir da wirklich hin? Wollen wir da hin? Weil ich selber, ja, ich bin wie Herr Merz seit Geburt an privat versichert. Ich habe halt nur mal einen Professor Doktor als Vater, kann ich auch nichts dafür. Ich habe das große Glück, dass ich auf keinerlei Termine irgendwie lange warten musste. Das heißt, ich bin wohl auch das beste Beispiel, was werden kann, wenn man vernünftig gesundheitlich versorgt wird. Ja? Und deswegen bin ich tatsächlich absolut für eine Bürgerversicherung. Ja? Definitiv. Ja? Guckt man sich Länder wie Dänemark und so weiter an, ja, dann sind einfach alle gleich versorgt. Und da spricht ja nichts dagegen zu sagen, okay, du möchtest ein bisschen mehr Leistung haben, ja, dann mach doch Zusatzversicherung. Mhm. Ja, mach doch. Ja? Wenn du mehr Leistung haben willst, dann mach. Ja. So.
Ja.
Ja, das lustigerweise habe ich da schon in meinem Bachelorstudium, also ne, Bachelor Politikwissenschaften, habe ich schon eine Hausarbeit damals dazu geschrieben, weil ich das damals schon für richtig erachtet habe.
Ja? Also um daran anzuknüpfen, ich habe ja selber gesagt, ich habe von Therapie profitiert. Heute schaffe und erhalte ich 15 Arbeitsplätze.
Ja.
Ich hätte aber auch, wenn ich keine wirksame Therapie erhalten hätte, zur dienstunfähigen Beamtin werden können, was mit überhaupt keinem Werturteil einhergeht, überhaupt gar nicht. Aber die Frage ist, rein für das wirtschaftliche Wachstum, welchen Beitrag leiste ich dadurch, dass ich Arbeitsplätze schaffe?
Ja.
Nicht, also ne, bitte nochmal richtig verstehen, als dienstunfähige Lehrkraft vollkommen über jegliches Urteil erhaben. Ne? Ich beurteile das nicht, aber einfach um das zu unterstreichen, das hätte mein Weg sein können.
Ja, und man muss, also das, ich finde es auch nochmal wichtig, dass du es sagst, weil dafür haben wir doch einen Sozialstaat, ja, weil es natürlich die Menschen gibt, und das ist mir auch unfassbar wichtig, ne, also ich habe im Ausschuss gesagt, mein Lebensmotto ist, nach jedem Tief kommt irgendwann ein Hoch und manchmal auch ein Regenbogen, und mir ist sehr wohl bewusst, ja, dass es aber die Erkrankungen gibt, wo das Hoch sehr auf sich warten lässt, ja, wenn es denn überhaupt kommt, und dafür bin ich Therapeutin genug, um zu wissen, manchmal sind die Tiefs unendlich lang, ja, und so unfassbar schwer. Und dafür haben wir einen Sozialstaat, damit Menschen, die eben nicht das Glück haben, dass sich Erkrankungen gut einstellen lassen oder gut behandeln lassen, damit die aufgefangen werden. Und ich kann dieses Wording, ja, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Alter, da gehe ich an die Decke. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man Menschen so behandelt und dann auch noch mit einem christlich im Wort. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Nicht nachvollziehen. Und da muss sich Politik, Katja, echt so richtig zusammenreißen, weil das ist nicht die gerade spricht. Ja, das ist definitiv. Also, ich bin wirklich gläubige Christin. Ich habe mich sehr bewusst damals entschieden, dass ich von katholisch auf evangelisch gewechselt bin. Nein, ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche. Ich studiere auch nicht die Bibel. Da habe ich keine Zeit für. Aber ich glaube an den da oben. Ja, und ich habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, ne? Also mit Firmung und so weiter. Und das ist für mich kein christliches Verhalten, was da passiert. Ja.
Du sagtest eingangs, du hast diese Approbation zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin parallel zu deinem Referendariat im Grunde gemacht. Und ich habe heute immer mal wieder Kundinnen und Kunden, die überlegen, ach, wäre das nicht vielleicht mein Weg, KJP werden? Ich kenne auch mit dir eingeschlossen drei KJPs, die Lehrerinnen waren. Und ich weiß, es gibt Bundesländer und es gibt auch Schulformstudiengänge, da kann man zugelassen werden dafür, für diese Ausbildung zur KJP. Ich glaube, Gymnasiallehrer sind da ausgeschlossen, weil zu
Ja.
wenig pädagogische Anteile im Studium. Ich verstehe es aber auch so, dass diese Aussage im Grunde jetzt schon dated ist, die ich gemacht habe, weil das nicht mehr geht. Also man kann sich
Richtig.
nicht mehr. Magst du dazu was sagen?
Ja, danke für die Überleitung. Ich habe schon wieder fast vergessen. Dabei ist es ein Herzensthema, was ich auch im Ausschuss angesprochen habe. Also, ich muss ganz kurz, also die Kurzform ist, nein, das geht nicht mehr. Und ich finde es absolut dramatisch. Jetzt die Langversion. Und das finde ich wiederum richtig, man hat die Ausbildung reformiert zur Weiterbildung. Warum? Was heißt das jetzt? Also, wenn ÄrztInnen ihr Studium abschließen, dann sind sie approbiert. Und weil sie approbiert sind, werden sie in Kliniken angemessen honoriert als Assistenzärzte und machen dort dann ihre Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner, Rheumatologen, Augenarzt, was auch immer. Such dir was aus. So. Und das hat man, und jetzt hat man die Psychotherapeuten-Weiterbildung daran angeglichen. Und man hat gesagt, die PsychotherapeutInnen sollen nach dem Master ihre Approbation erhalten und dann einen sogenannten Fachpsychotherapeuten obendrauf satteln. Richtig gut, weil ich gehöre ja zu der Gruppe, die hat in der Klinik, also wenn ich ein Mittagessen bekommen habe, dann kann ich schon dankbar sein. Ja? Das heißt, ich habe keinen Cent gesehen für das, was ich in der Klinik oder also was ich da geleistet habe. So, und das hat man, wie gesagt, verändert und das ist gut. Aber, jetzt kommt das Aber, was nämlich richtig, wirklich auch tatsächlich berufspolitisch für meine Verhältnisse also für mein Dafürhalten ein absoluter Fehler war, ist, dass man sämtliche pädagogische Berufe aus diesem Verfahren rausgenommen hat. Das bedeutet, nur mit einem Bachelor Psychologie kommt man überhaupt in den Master Psychotherapie.
Okay, verstehe.
Und das halte ich für Schwachsinn, ja, weil wer sind denn die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Es sind die SozialpädagogInnen, es sind die LehrerInnen, es sind ErzieherInnen, die dann auch doch noch mal nachstudieren, ne, was ja auch nicht selten
Frühe
vorkommt.
Kindheitspädagogik zum
Ja,
Beispiel.
als frühe Kindheitspädagogik zum Beispiel, sehr gut, genau. Also es sind oder ErziehungswissenschaftlerInnen und so weiter. Es sind diese Berufe, die sich von der Grundeinstellung her schon überhaupt mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Ja, und das, Entschuldigung, aber das wusste man. Es gab einen ganz tollen Professor, bei dem ich auch lernen durfte, Professor Dr. Burglaus, der sich damals sehr für die Pädagoginnen eingesetzt hat. Und er ist, ja, und ich habe das schon einmal gesagt und ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, aber ich sage es nochmal, es ist an der Arroganz der PsychologInnen in der Berufspolitik gescheitert. Ja, dass man das hat durchsetzen können. Und ich weiß, dass ich mit dieser Forderung auch immer noch auf taube Ohren stoße innerhalb der Berufspolitik. Ja, das muss ich ganz deutlich sagen, weil ich habe das im Petitionsausschuss gesagt, dass ich mir das wünsche. Und auf diese Aussage hin habe ich etliche Zuschriften bekommen, die mich und meine Forderungen da echt unterstützen. Und ich habe schon vorher, ich hatte einen Podcast mit Laura Dahlhaus, die ja niedergelassene Ärztin ist. Und da habe ich das schon gesagt und ich wiederhole es an dieser Stelle wieder und hoffe sehr auf die Unterstützung deiner Community tatsächlich auch, weil da muss man die Werbetrommel rühren. Ich habe eine eigene Petition eingereicht, weil ich saß zwar jetzt im Petitionsausschuss, aber da habe ich einen ganz lieben, netten Mann vertreten dürfen, nämlich Herrn Siegfried Kaldewey. Und diese Petition, die ich aber jetzt selber eingereicht habe, das ist wie gesagt meine Petition. Und das ist meine berufspolitische Agenda, die ich mir ganz persönlich gesetzt habe. Und ich weiß aber, dass ich da muss ich echt Lobbyarbeit betreiben für diese Forderungen. Und das wird auch kein einfacher Weg, das ist mir sehr bewusst. Und es wird vielleicht auch Jahre dauern, das weiß ich nicht. Aber ich werde da definitiv, ich habe ja Zeit, kann ja keine Kinder kriegen. Ich werde da wirklich, da, ich bin da sehr, ich gebe dann so schnell nicht auf. Vor allen Dingen, weil ich weiß, es geht nur noch über eine Petition. Das zu ändern, weil es ist eine gesetzliche Vorgabe. Das heißt, die gesetzliche Vorgabe muss geändert werden. Und ich hoffe da tatsächlich, also ich muss da dann anschreiben, ne, dass ich irgendwie Kindergärten anschreibe, Schulen anschreibe, dass, ne, also wir brauchen 30.000 Unterschriften, dann ist das Quorum erreicht. Ist mir auch völlig Latte, wie viele Unterschriften ich da bekomme. Hauptsache 30.000, damit ich sprechen kann. Damit ich das einfach deutlich machen kann, weil wir haben eine wirklich, wir haben eine Unterversorgung bei Kindern und Jugendlichen, die sich gewaschen hat. Das heißt, die Bundespsychotherapeutenkammer fordert da, und das kann ich auch nur unterstützen, zu Recht eine gesonderte sogenannte Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche, ne, damit die nicht mit den Erwachsenentherapeuten in einem Topf sind, sozusagen, sondern damit die Sitze gesondert berechnet werden. Also die Sitze, das bedeutet also die Therapeutinnen und Therapeuten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist auch völlig richtig, das ist richtig gut, ja, kann ich auch nur unterstützen. Aber was nützt mir denn die ganzen neuen Sitze, wenn das denn kommt, ja, wenn ich da keinen Nachwuchs für habe? Ja, und es ist nun mal so, und das wusste man, wie gesagt, schon vorher, dass die Psychologin, und das ist auch völlig in Ordnung, die entscheiden sich höchst selten für den KJP-Bereich. Ja, tja, und nun? Ja, und deswegen, ich sage mal so, es ist viel Aufruhr im Berufsstand und vielleicht auch durch meinen ganz persönlichen Einsatz, vielleicht habe ich da Chancen? Ich möchte es auf jeden Fall, ich habe so einen Glaubenssatz, ne, im Sinne von, ich habe es denn wenigstens versucht. Ja, ich habe es wenigstens versucht, und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Genau.
Okay. Ich verstehe, du bereitest deine eigene Petition vor, oder ich weiß nicht, ob sie schon veröffentlicht ist.
Sie ist eingereicht, aber es dauert ja, bis das geprüft ist und so weiter. Und mal gucken, ich denke mal, vor der Sommerpause passiert doch gar nichts. Schauen wir mal. Ne? Also ich habe, und ich bin auch ein bisschen dankbar, wenn es ein bisschen dauert, weil ich muss ja, wie gesagt, ich muss ein paar Briefe schreiben. Ne? Aber ich werde, sobald die veröffentlicht ist, werde ich natürlich die Links überall rumschicken. Die Werbetrommel rühren, genau, ja.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Hörerin oder Hörer, die das jetzt gerade so wahrnehmen, sich fragen, oh Mann, das ist mir auch wichtig. Wie kann ich denn jetzt dranbleiben und wie erfahre ich von Katjas Petition? Was können wir jetzt vielleicht schon, oder was kannst du jetzt vielleicht schon für Anknüpfungspunkte nennen, wie man dieses Thema und vielleicht auch dich im Auge behalten kann?
Also ich habe hier von wegen große Social-Media-Karriere, ich habe jetzt wirklich, also seit gestern habe ich sogar Blue Sky, ne? Also ich musste erstmal, ich hatte gar keine Ahnung, wie das geht. Also, ja,
Hast du schon überall einen Twitch-Kanal? Streamst du schon?
Nein! Nee, ich glaube, vielleicht ist das auch Berufskrankheit, ne? Ich bin ja, also Lehrer reden ja gerne und Therapeuten reden auch gerne. Ich bin beides scheiße. Bedeutet also vielleicht verrenne ich mich manchmal auch so ein bisschen in meinen Monologen, aber ich lasse mich gerne bremsen, also gar kein Problem. Deswegen Twitch, ich glaube, das wäre ungünstig. Aber tatsächlich habe ich YouTube, ich habe TikTok, ich habe Instagram, ich habe LinkedIn und, wie gesagt, seit gestern Blue Sky. Und natürlich werde ich dort, sobald die Petition veröffentlicht ist, das teilen. Ich habe auch eine Homepage, da kann man auch gucken, wenn man sich denkt, ach Gott, nee, das Privatleben von der Frau in Orange interessiert mich nicht so. Da kann man da dann auch regelmäßig schauen, da wird es auch auf jeden Fall veröffentlicht werden. Da müsste jetzt im Laufe der nächsten Tage auch zumindest die eingereichte Petition, die soll da, also die habe ich meinem lieben Homepage-Menschen geschickt. Da müsste auch hochgeladen werden. Also ich versuche, die so aktuell wie möglich zu halten. Aber ich habe ja so ganz nebenbei auch noch so einen Hauptberuf und der darf natürlich unter gar keinen Umständen unter meinem ganzen Aktivismus leiden, tatsächlich. Genau. Das ist, was das betrifft. Und ja, also tatsächlich auf politischer Ebene ist, was die Kürzungen in unserem Bereich betrifft, schon, ne, also das Höchste, was passieren kann, ist eine Petition, das ist gelaufen. Aber das Aktionsbündnis Psychotherapie, was sich durch diese Proteste gebildet hat, das hat es tatsächlich, glaube ich, geschafft, so gut wie jeden Abgeordneten oder auf Länder- und Bundesebene zu bombardieren. Da ist es aber schon nach dem Motto, viel hilft viel, nämlich auch wirklich deutlich zu machen, und das ist für mein Dafürhalten vielleicht noch ein bisschen zu wenig passiert, dass auch von PatientInnen und von betroffenen Seite da auch echt nochmal deutlich gemacht wird, so geht das nicht. Ja, also es ist jetzt nicht ein Berufsstand, der hier einfach nur für mehr Geld kämpft, sondern es geht wirklich um die Sicherung dieses Berufes. Und deswegen schreibt, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt euren Bundes- oder Landesabgeordneten und macht deutlich, das geht so nicht. Ja, das ist wichtig für die Versorgung von psychisch kranken Menschen.
Alle dienlichen Links, würde ich jetzt einfach mal sagen, findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Katja, du wirst mir die zweifelsohne schicken und dann können wir die reinhauen, sodass ja. ihr ganz bequem in die Shownotes gehen könnt und dann findet, wo ihr da andocken könnt. Katja, ich würde gerne Richtung Ende steuern. Normalerweise frage ich gerne, was würde denn dein jetziges Ich zu deinem früheren Ich sagen, die du ja Lehrerin warst und oder Lehrer, ne? Heute würde ich es gerne ein bisschen anders machen und ich würde dir da gerne ganz offen einfach nochmal eine Einladung aussprechen, verschiedene Katjas ans Mikro zu bitten. Ja, vielleicht ein bisschen zu bilanzieren aus die Politik Katja habe ich gehört, die Pädagogen Katja, wer auch immer sich da gerade angesprochen fühlt aus diesem Team, um gerne thematisch zu appellieren, wie auch immer, biografisch anzuknüpfen, vielleicht auch ein Wort an Hörerinnen und Hörer in ihrer Rolle als Lehrkräfte zu richten.
Ja.
Welche Anteile werden da aktiv bei dir?
Ich habe mir tatsächlich, während du gesprochen hast, habe ich mir mal fünf aufgeschrieben. Ich würde sagen, die Politik hat ja ist unfassbar stolz tatsächlich, was sie erreicht hat. Ja, weil das Höchste, was ein normaler Bürger, Bürgerin in diesem Land erreichen kann, ohne irgendwie parteipolitisch aktiv zu sein, ist wirklich vor diesem Petitionsausschuss sprechen zu dürfen. Und die ist darüber unglaublich glücklich und stolz und sehr dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen, wo das möglich ist. Ja, und die möchte auch wirklich ja Demokratie weiter verteidigen, definitiv. Das sagt die Politik, Katja. Die Lehrerin Katja, die schmunzelt immer wieder so ein bisschen, dass das deutsche Schulsystem mich verloren hat, tatsächlich. Das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber das ist, ja, die ist tief, eigentlich tief enttäuscht, ja, vom deutschen Schulsystem und dass dieses System mich hat gehen lassen, weil ich glaube wirklich, ich hätte viel bewegen können und hätte es auch gewollt, aber gut, dann halt nicht, dann sucht sich die Lehrerin. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Andere Wege, ich bin immer noch Lehrerin, ja, Lehrerin in diesem Aus- und Weiterbildungssystem. Ich mache seit vielen Jahren, nehme ich die Approbationsprüfung ab, bin in Seminaren, bin Dozentin und so weiter. Das heißt, auch die ist sehr zufrieden mit ihrem Dasein jetzt. Aber sie ist trotzdem nachhaltig auch enttäuscht ein bisschen über das deutsche Schulsystem. Die Therapeutin, die ist schon auch sehr dankbar für ihren Beruf überhaupt, ganz klar. Die hat ein bisschen Sorge vor der Zukunft, weil sie nämlich nicht zu kurz kommen möchte. Ja, sie möchte auf jeden Fall immer an der Basis an den Patientinnen und Patienten arbeiten. Das ist unfassbar wichtig. Das heißt, die ist so ein bisschen in Habacht und passt auf, ja, dass die Basis nicht, ja, dass ich die nicht verliere. Die Protest-Katja, die ist on fire und wird nicht aufgeben. Ja, das kann ich, glaube ich, einfach so ganz, ganz salopp sagen. Und die fährt zum Beispiel, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, so schnell wahrscheinlich nicht, aber die fährt morgen auf 2 Demos, ne? Erst in Hannover und dann setzt sie sich in die ICE und fährt nach Kassel und freut sich einen Ast ab, dass sie ja weiter Protest-Katja sein kann. Und zum Schluss möchte ich die kranke Katja sprechen lassen, weil die sich unfassbar offenbart hat. Die hat alle ihre psychischen Erkrankungen, also ist bereit, alle offen zu legen, hat auch schon alle offen gelegt und hat sich ganz fest zum Ziel gemacht, sich für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einzusetzen. Ja, und die wünscht sich dafür, ja, die wünscht sich dafür tatsächlich die Reichweite, die es braucht. Und ja, die hat auch ein bisschen Angst davor, dass vielleicht Abwertungen kommen, weil das tut weh, ja. Aber die ist trotzdem bereit und hat ein ganz tolles Team um sich drumherum, was die kranke Katja definitiv auch sehr hält, ja, und sehr stabilisiert. Und deswegen habe ich sie als letztes genommen, weil die braucht am meisten Raum eigentlich.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Vorsitzende Katja.
Mein Mann hat einen Namen. Mein Mann hat gesagt, das ist das Kollektiv, Katja.
Ah, das Kollektiv. So wie die Borg, so wie so eine... wie so ein Schwarm von, es gibt eine Borg-Königin, aber das ist jetzt für Trekkies. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell raus aus dem Thema. Ich danke dir ganz herzlich, liebes Katja-Kollektiv, dass wir heute die verschiedenen Teammitglieder und auch die Kollektivsprecherin hier so intensiv erfahren durften und dass du uns sowohl Einblicke in deinen persönlichen Lebensweg, deine Haltung gegeben hast, als auch in dieses wichtige Thema und Anknüpfungspunkte, wie jeder oder jede, die das hört und für sich persönlich als relevant befindet, da einen Beitrag zu leisten kann. Ja, wunderbar. Und ich werde wie gebannt verfolgen, was die Frau in Orange so weiter unternimmt auf allen Channels, die es so gibt. Ne? Wer weiß, ihr könnt sie abonnieren. Und wünsche dir da wirklich viel Erfolg, dass du gehört wirst, dass du da... Ja, auch diese Selbstoffenbarung, die du da vorgenommen hast, damit einen Impact hast.
Ja, danke schön. Ja. Danke, danke.
Okay.
Dann so,
an dieser mach Stelle.
Tschüss.
Ich ja, mach tschüss. Wir machen beide tschüss und Teletubby winke winke.
Teletubby winke winke. Tschüss.
Genau. Tschüss, liebe Katja, und alles Gute.
Danke.